Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update vom 14. Februar. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Michaela Tix und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen.
Hallo.
Guten
Morgen.
Ja, schön, dass ihr euch hier zum Podcast heute eingefunden habt, denn wir haben alle drei eine turbulente Woche hinter uns. Wir waren gemeinsam in Essen die ganze Woche bei der E-World Energy and Water, dem großen Branchentreffen der deutschen, der deutschsprachigen, der europäischen Energiewirtschaft in den Essener Messehallen. Es war ordentlich was los. Mhm. Wir hatten ordentlich zu tun und wir wollen heute in der Folge mal so ein bisschen zurückgucken. Was waren denn so die Highlights bei der Messe? Was haben wir da so erlebt? Vielleicht schon mal gleich so ein kleines Stimmungsbild. Michaela, Ruben, wie ist es euch ergangen in den letzten 3-4 Tagen?
Also ich fand es erstmal unglaublich voll. Es war sehr wuselig, es war trubelig. Es war stellenweise auch nah an der optischen und akustischen Belastungsgrenze, weil es ein Feuerwerk an Reizen war. Und die Energiewirtschaft ist auch bunt geworden. Jede Messehalle blinkte. Also es war fast schon ein bisschen wie eine Kirmes, hatte ich manchmal das Gefühl. Aber das ist ja vielleicht kein so schlechtes Zeichen. Ich fand auch, die Energiewirtschaft macht sich so ein bisschen locker auf der E-World. Also die Zahl der Anzugträger hat auf jeden Fall zurückgelassen. Inzwischen ist der Hoodie gern gesehen, gerne auch gebrandet von dem jeweiligen Unternehmen, für das man da ist. Mein Eindruck war auch, man ist unglaublich schnell beim Du. Also wenn man auf der E-World trifft, da ist man irgendwie automatisch irgendwie so auf einer Kumpelebene. War so mein Eindruck. Also von daher habe ich eigentlich einen ganz positiven Eindruck mitgenommen.
Michaela, was hast du so erlebt?
Genau, also ich bin natürlich fürs Gas-Team auch durch die Messe gegangen. Da sind natürlich auch Digitalisierung und Cloud-Sachen und alles mögliche Stichpunkte, aber es ist natürlich auch ein bisschen Katerstimmung zu spüren, wenn man aufs Thema Wasserstoff kommt. Mhm. Habe auch noch für heute noch ein ganz spezielles Nerd-Thema mitgebracht, die Gasspeicherbefüllung, die sich auch, da gab es bei der EFET, bei der Pressekonferenz der Energiehändler einen kleinen Aufreger, dass die sich wünschen, dass das zurückgenommen wird. Und es gab auch ein großes Side-Event, wo, glaube ich, über 200 Leute angemeldet waren vom deutschen Marktgebietsverantwortlichen. Da komme ich aber später noch dazu. Das war so ein kleines Nerd-Thema, was auch noch die Messe beschäftigt hat oder die Gashändler.
Nerd-Themen sind natürlich immer ganz zentral bei der E-World. Das ist natürlich auch sehr speziell. Fast 1000 Aussteller waren dieses Mal da aus über 30 Ländern und über 30.000 Fachbesucher sind durch die Hallen gelaufen. Es war richtig mächtig was los und es gibt natürlich im Prinzip genauso viele Themen. Ruben, du hast gesagt, die Energiewirtschaft macht sich ein bisschen locker, stimmt schon auch. Was aber auch aufgefallen ist, ist immer noch so sehr männlich dominierte Branche. Also auf den Toiletten geht es eher zu wie im Fußballstadion. Ja. Da bilden sich nämlich dann ausnahmsweise mal die langen Schlangen vor der Männertoilette und nicht vor der Damentoilette. Das ist schon auch immer noch prägend.
Oh nee, da muss ich einsprechen. Also ich musste auch teilweise 10, 15 Minuten warten. Also ganz so schlimm ist es gar nicht. Ich habe in Eier ein.
Okay, aber wir warten ja sonst nicht so lange. Wir können ja mal schnell durchmarschieren.
Ja, für euch war es ein Schock, ne?
Ja, das war ungewohnt. Aber lass uns zu den Themen mal kommen. Ihr habt ja einzelne Themen schon angerissen. Es ist natürlich total schwer, irgendwie nach so einer Woche Messe wirklich zu sagen, das waren die großen Themen, weil es wirklich halt einfach unendlich viele unterschiedlichste Themen gibt. Wirklich auch viele nerdige Sachen, klarer Fall. Aber Ruben, was hast du so mitgenommen? Was war dein Eindruck? Was treibt die Branche um?
Also ich glaube, dass es so ein klares Trendthema in diesem Jahr nicht gegeben hat. Viele Trends, über die reden wir jetzt schon länger. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Flexibilisierung, die Digitalisierung. Das sind so starke Themen auf der Messe, die ich immer sehe, wo sich auch wahnsinnig viele Anbieter positionieren. Das sind aber jetzt nicht wirklich neue Trends, muss man sagen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, und das nehme ich durchaus positiv mit, dass die Branche so ein bisschen der ganzen politischen Diskussion müde geworden ist und jetzt auch mal ein Stück weit lösungsorientiert gucken wollen, was können wir denn eigentlich machen? Und genau das ist ja nun mal auch das Wesen einer Messe, dass man zeigt, was man hat, was man kann, dass man über Lösungen spricht. Und hat mir gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen manchmal gefühlt wie in so einem Werbeclip von einem Baumarkt oder sowas. Komm, mach dein Projekt, pack's an, wir haben hier die Lösung, hier sind die Werkzeuge, die du brauchst. Und eher so hintenrum hat man dann so mitbekommen, ganz so einfach ist es dann manchmal nicht. Also so die Schmerzthemen habe ich vor allem wahrgenommen im Bereich Smart Metering oder alles, was so mit der Aktivierung von Flexibilitätspotenzialen, gerade kundennahe Flexibilitätspotenziale, was das angeht, da ist es alles nicht so leicht. Da stehen viele nach wie vor in den Startlöchern und warten so ein bisschen darauf, dass sich sowas wie der regulatorische Rahmen nochmal ein Stück weit klärt und auch weniger, also dass Komplexität endlich rausgeht.
Ja, es ist spannend, dass du da schon ja so ein bisschen sagst, auch Aufbruchsstimmung. Ich habe das bei einzelnen Gesprächspartnern auch gehört, dass sie das auch so wahrgenommen haben. Bei mir sind meiner Rolle der Chefredakteur aus Berlin, der natürlich auch das energiepolitische Geschehen nah verfolgt, war dann doch die Politik häufig das Thema und auch einfach diese Ungewissheit, vor der alle stehen, weil keiner jetzt so richtig weiß, in welche Richtung geht's, wie geht's eigentlich weiter mit der Energiewende. Schon bei der Eröffnungspressekonferenz am Dienstagmorgen bei der eWorld war das ja auch Thema. Sorge, wird die Energiewende sogar rückabgewickelt, wo sich die Vertreterinnen und Vertreter, die bei der Eröffnungspressekonferenz dabei waren, zu der Frage auch äußern mussten. Wir haben auch darüber berichtet. Also ich habe da schon auch irgendwie eine gewisse Verunsicherung gespürt, aber auch in dem Punkt wieder ein bisschen Hoffnung, weil die Erkenntnis bei allen war schon da, dass gerade im Strombereich bisher die Energiewende ja durchaus sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten ist und dass jetzt einfach vielleicht auch der Zeitpunkt kommen muss, dem ganzen System neue Struktur, bessere Struktur zu geben. Und da sind wir eben bei den Themen, die du gerade angesprochen hast, Flexibilisierung, Digitalisierung, was natürlich dann ganz, ganz große Themen auf der Messe sind und wo ganz viele Unternehmen eben aktiv sind, aktiv werden wollen, und da kommt dann doch auch wieder so die Aufbruchsstimmung zum Tragen.
Da kann ich ja die Depression vom Wasserstoffthema dann auch gleich mal als Gegenpol bringen. Also wenn man über die Messe gelaufen ist und versucht hat rauszubekommen, wie wären denn jetzt die Rohre des Wasserstoffkernnetzes voll, da muss man schon sagen, ne, 2024 war kein gutes Jahr für den Wasserstoffrotlauf. Mein Kollege und ich, wir haben uns so ein bisschen die Fernleitungsnetzbetreiber aufgeteilt, haben die Stände abgeklappert, auch mit Projektierern gesprochen, die versuchen, Wasserstoffprojekte auf die Straße zu bringen, in Deutschland, aber auch mit internationalen Konzernen. Und da ist schon so ein bisschen absolute Katerstimmung zu spüren. Man will nicht jetzt die Hoffnung begraben und sagen, alles ist furchtbar. Aber ich glaube, die Herausforderung, das Wasserstoffkernnetz jetzt in den nächsten Jahren, in denen es gebaut wird, auch tatsächlich voll zu bekommen, die ist schon groß. Dazu passt auch eine Nachricht, die uns diese Woche erreicht hat. Der Konzern BP hat als großer Konzern auch wieder gesagt, dass vielleicht ein fundamentaler Strategieschwenk vor der Tür steht. Genaues weiß man noch nicht, aber es kam schon so der Satz dazu, wir müssen unsere Projekte an den Renditeerwartungen unserer Aktionäre stärker ausrichten. Ist jetzt auch ein Move, der nicht neu ist. Equinor, auch ein großer Konzern, hat das dieses Jahr auch schon gesagt. Und auch bei Shell sind so leise Zweifel zu hören. Das heißt, die Frage oder die Bestrebungen der großen Konzerne, wirklich in grüne Investments zu gehen, da ist schon ein Stück weit, Luft nach oben, sagen wir mal, oder wird zurückgerudert.
Ja, man spürt definitiv, dass der Wasserstoff-Hype mittlerweile auch sich vermischt mit ein paar dunkleren Tönen. Wir hatten ja das große Aufbruchssignal mit der Entscheidung zum Bau des deutschen Wasserstoffkernnetzes, was man auch sagen muss, was international schon auch für Aufsehen sorgt, und da wird drauf geguckt und man hört auch Stimmen aus dem Ausland, die sagen, das ist super, dass Deutschland da schon so weit ist, da wären wir auch gerne, wir hätten auch schon gerne so einen konkreten Plan, aber das Netz alleine hilft eben nicht, weil jetzt geht der Blick ja weiter, und einerseits ist es genau der Punkt, den du ansprichst, dass jetzt einzelne Unternehmen und eben dann aber auch sehr, sehr große Unternehmen geplante Projekte jetzt erstmal zurückstellen. Und auf der anderen Seite steht ja auch immer noch die Frage im Raum, wo käme denn der Wasserstoff überhaupt her? Da gibt es zumindest jetzt eine gute Botschaft aus Dänemark, dass eine geplante Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland jetzt doch kommen soll. Da gab es gewisse Fragezeichen dahinter. Die dänische Regierung hat sich bereit erklärt, da jetzt noch zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, dass zumindest jetzt auch eine Wasserstoffverbindung zwischen Deutschland und Dänemark entsteht. Aber trotzdem bleibt die Frage, wo kommt der Wasserstoff her, der dann künftig durch die Rohre hier im Land strömen soll? Und ja, da herrscht immer noch ziemlich viel Ungewissheit.
Da können Sie auch einfach dranbleiben. Da haben wir einige interessante Interviews in der Pipeline und da wird sich bestimmt einiges in nächster Zeit auch Lesenswertes anbieten bei uns im Energate-Messenger. Ja, zweites Thema, was ich vielleicht aus Gassicht noch mitbringen kann, sind die Füllstandsvorgaben. Das ist tatsächlich ein Nerd-Thema. Also in der Gaskrise haben wir uns ja in Deutschland, aber auch in Europa Ziele gesetzt. Wir wollen die Gasspeicher voll machen, einfach damit wir die Versorgungssicherheit hier im Land garantieren können. Da gab es jetzt bei einer großen Pressekonferenz der Energiehändler, die findet auch jedes Jahr statt. Und da war die klare Botschaft, lasst doch jetzt mal den Markt machen. Die Energiekrise sei überwunden. Die Medizin war damals zum richtigen Zeitpunkt auch die richtige Medizin. Aber jetzt ist das Problem, wenn wir jetzt auch an den Vorgaben festhalten, dann stört das den Markt. Und die Preissignale, das wird der eine oder andere vielleicht auch mitbekommen haben, die gibt es im Moment auch nicht, die Gasspeicher voll zu machen. Das ist ein Spezialthema. Wir sind jetzt von den Preisen so, dass der Markt keine Anreize hat, wirklich Gas einzulagern in die Speicher. Und wenn das halt nicht passiert und der Markt das nicht schafft, dann ist wieder unser Gasmarktgebietsverantwortlicher, die Trading TAE in der Pflicht und muss die Gasspeicher voll machen. Und da ist die Sorge schon wieder, ne? Zu welchem Preis passiert das? Also vor 2 Jahren war das der Fall, dass einfach zu jedem Preis eingekauft worden ist, weil es diese Pflicht gab und die Gaspreise gingen durch die Decke. Ja, und da sind wir kurz davor und Trading Hub Europe hat sich halt auch ein Befüllungsinstrument ausgedacht. Sehr kompliziert, sehr nerdig. Wen es interessiert, schauen Sie mal in unsere Nachrichten rein. Der Heiko Lohmann hat versucht, es zu erklären. 200 Trader oder Marktteilnehmer haben sich angekündigt für dieses Side-Event der E-World. Da wurde es echt hochkompliziert. Ja, und der Markt oder die Händler sagen auch so, das, was das ist zu kompliziert, das hilft uns nicht weiter, da sollten wir nochmal nachdenken. Und die größte Frage eigentlich auf der Veranstaltung wurde nicht beantwortet, kommt es denn jetzt oder kommt es nicht? Weil das letzte Wort hat nicht das Unternehmen, sondern die Bundesnetzagentur und das Bundeswirtschaftsministerium. Und da war jetzt wohl eher so die Erkenntnis, erstmal tut sich nichts. Dadurch gingen auch die Gaspreise direkt wieder am selben Tag schon in den Keller oder deutlich nach unten. Und jetzt wird man halt einfach mit Spannung schauen. Tut sich da oder tut sich nichts?
Mhm. Dazu kann man ja vielleicht auch nochmal auf die Situation aktuell gucken. Wir sind im Mitte Februar und es ist immer noch sehr kalt. Die Füllstände, die Gasspeicherfüllstände sind vergleichsweise niedrig und wir kommen so langsam in die Phase, wo sie sich dann eigentlich langsam wieder füllen. Und davon sind wir ja aktuell noch weit entfernt, weil wir nach wie vor einen enorm hohen Gasbedarf im Markt haben.
Es ist vor allem ein Problem auch der Preise. Also im Sommer ist es ja 30. Die Logik ist so, im Sommer sind die Preise niedriger, deswegen speichern die Unternehmen einfach ein, ne? Und dann in der Hoffnung, dass es im Sommer, dass sie im Winter das Gas einfach teurer verkaufen können. Aber dieser Spread, den gibt es halt im Moment aktuell nicht, der geht ins Negative. Das ist schon echt bemerkenswert. Und das ist auch ein Problem. Also es gab jetzt auch die Woche eine Nachricht, dass ein Gasspeicherbetreiber jetzt irgendwie eine Kaverne erstmal nicht weiterbaut, ne? Weil die Marktlage so verzerrt ist, dass er einfach keinen Anreiz hat, ne? Die Sorge ist, dass man die Gasspeicher überhaupt nicht vollkriegt im Sommer. Und da wäre es natürlich Quatsch, eine neue Kaverne, die gerade gebaut wird, dann, ne, wenn kein Gas ist für die bestehenden Speicher, dann die neue Kaverne auch noch zu füllen. Das ist eine VNG-Tochter.
Und über dem steht ja dann die gesetzliche Vorgabe, dass die Erdgasspeicher zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr mit einer bestimmten Quote befüllt sein müssen. Und da kommt ja dann der staatliche Akteur TAE ins Spiel, der dann einfach kaufen muss, eben egal zu welchem Preis. Also die wettbewerblichen Unternehmen, die verzichten jetzt darauf, jetzt schon Sorge zu tragen, dass sie teures Sommererdgas einkaufen. Aber TAE muss dann eben ran. Führt natürlich auch dazu, dass der ein oder andere dann natürlich hier zu hohen Erdgaspreisen verkaufen kann. Also da gibt es definitiv auch Profiteure davon. Aber das Plädoyer der Branche ist klar, wir haben die Erdgaskrise hinter uns. Selbst das Ende des Ukraine-Transits hat jetzt nicht mehr für die ganz, ganz großen Turbulenzen gesorgt. Deshalb sollten gerade jetzt diese gesetzlichen Regelungen auslaufen. Aber ja, von der Politik gibt es dazu noch keine Signale. Momentan sowieso schwierig eigentlich, weil wir eben in einer unsicheren Phase sind.
Also das Marktgeflüster sagt schon, dass sich Deutschland auch in der EU dafür einsetzt, dass wir die Vorgaben zumindest reduzieren. Mhm. Da sind wohl auch nicht nur Deutschland, sondern andere Mitgliedstaaten auch dahinter. Aber da werden wir halt sehen können, wie schnell das tatsächlich passiert. Also die Vorgabe oder die Forderung der Händler nicht zu schnell jetzt im aktuellen Jahr da noch eingreifen. Das bringt dann auch sehr viel Unruhe im Markt. Aber die Forderung ist mindestens da, dann im nächsten Winter 2026, 2027, dass man dann wirklich Abstand nimmt von solchen Vorgaben.
Unsichere Lage, du hast es auch gerade schon mal so am Rande angesprochen, beim Thema Wasserstoff ist auch weiterhin, wie geht es eigentlich weiter mit den Kraftwerken? Und da gab es auch durchaus ein besonderes Highlight in diesem Jahr, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen die Eröffnungsrede zur E-World gehalten hat. Das findet immer schon am Montagabend eine Eröffnungsgala statt. Und da kam der Ministerpräsident, hat sich natürlich auch zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland geäußert, zur Rolle des Industrielandes NRW. Nordrhein-Westfalen sieht sich ja als Industrieland Nummer 1 und auch immer noch als Energieland Nummer 1 in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen stehen eben sehr viele Kraftwerke. Hendrik Wüst hat aber auch betont, ja, wir waren im Jahr 2024 auch die Nummer 1 beim Windenergiezubau, was ja durchaus auch überraschend ist, wenn man weiß, dass ja vor allem in den Nordländern die vielen, vielen Windräder stehen und entstehen. Aber Nordrhein-Westfalen hatte über 700 Genehmigungen im Jahr 2024 vergeben für neue Windräder und 160 Windräder gebaut. Hat man gemerkt, ja, der CDU-Minister ist darauf auch durchaus ein bisschen stolz. Aber damit NRW-Industrieland auch bleiben kann in Zukunft, werden natürlich auch weiterhin Kraftwerke benötigt. Und da gibt es ja eine besondere Situation in Nordrhein-Westfalen, in eurer Heimat. Ich bin ja in Berlin, ihr zwar beide seid im Kölner Umland, also gar nicht mal so weit weg vom Rheinischen Revier, dass dort die Braunkohlekraftwerke im Ende März 2030 dann eigentlich den Betrieb einstellen sollen. Da gibt es eine Vereinbarung zwischen Land, Bund und dem Betreiber RWE. Aber puh, das wird natürlich jetzt eine Herausforderung und Hendrik Wüst hat auch gesagt, also vor dem nächsten Ausstieg, also dem Braunkohleausstieg in NRW, muss es zwingend vorher einen Einstieg geben, sprich in neue Gaskraftwerke. Aber da sich jetzt die Kraftwerksstrategie durch die vorgezogene Bundestagswahl nochmal weiter verzögert, wir haben ja sowieso schon auf eine lange Geschichte der Verzögerung geguckt, ist es jetzt tatsächlich fraglich, kann dieser Braunkohleausstieg 2030 in NRW stattfinden? Die Antwort ist eigentlich, wenn man realistisch ist, nein, das wird nicht klappen.
Die Antwort ist nein. Nein, also das ist ja auch schon in der Diskussion um diese Versorgungssicherheit. Kennen wir diese Argumente ja schon länger, dass der Kraftwerksneubau und die meisten Gaskraftwerke zur Besicherung der Versorgung müssten ja neu gebaut werden. Das ist ja da, deswegen sind ja diese Ausschreibungen geplant und dieser Neubau würde im Optimalfall 3 Jahre dauern. Von der Entwicklung, Planung bis zum eigentlichen Bau, zur Inbetriebnahme. Und jetzt gucken wir auf den Kalender. Wir haben 2025 und wir wissen jetzt noch nicht, wie die politischen Instrumente dafür aussehen. Das heißt, es ist schon extrem knapp und deswegen ist meine persönliche Überzeugung, dass wenn Hendrik Wüst das ernst meint, dann können wir 2030 eigentlich keine Braunkohlekraftwerke vom Netz nehmen.
Nach jetziger Gesetzeslage wäre es möglich, die Kraftwerke noch bis Ende 2033 weiterlaufen zu lassen, dann aber eben in einer sogenannten Reserve. Da muss bis Mitte nächsten Jahres eine Entscheidung fallen, werden die Kraftwerke dann in eine Reserve überführt, dann nochmal bis Ende 2033. Das verändert aber dann natürlich auch den Betrieb, weil das ist dann ein rein kostenbasierter Betrieb. Die Kosten dafür werden auf die Netzentgelte umgelegt. Also da kommt dann auch nochmal eine zusätzliche Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das hat auch schon für einiges an Rumoren in NRW gesorgt, weil jetzt so langsam doch offensichtlich ist, dass eben dieser von den beiden grünen Energieministern, Ministerin in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer und Robert Habeck im Bund, dieser vorgezogene Braunkohleausstieg in NRW ja auf den Weg gebracht worden ist, aufgegleist worden ist. Und jetzt sieht es eben sehr danach aus, dass das nicht stattfindet. Unter anderem eben auch, weil es Robert Habeck nicht gelungen ist, eine Kraftwerksstrategie zeitig auf den Weg zu bringen. Ich kann aus meiner Arbeit in Berlin mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir immer wieder gehört haben, ja, die kommt jetzt. Und das ging aber mindestens über anderthalb Jahre. Es ist unheimlich viel Zeit verloren gegangen, auch weil sich die Abstimmung mit der EU-Kommission, die so ein Förderinstrument genehmigen muss, sehr, sehr lange hingezogen hat. Und das wird auch einer neuen Bundesregierung ähnlich gehen, weil das ist eine große Fördermaßnahme, bei der die EU durchaus auch ein bisschen Bauchschmerzen hat.
Genau, und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, da sind wir wieder in den leeren Wasserstoffrohren. Das ist ja auch noch eine Hoffnung der Branche tatsächlich, ne, dass man da einen großen Nachfrager hat. Die großen Kraftwerke werden in Deutschland oder sollen dann über Ausschreibungen halt hingestellt werden. Und das wäre dann halt auch ein Signal in Richtung der Produzenten. In Deutschland kommt die Nachfrage, bitte macht doch Wasserstoffprojekte, weil wir brauchen die großen Mengen auch für unsere Kraftwerke, um Strom und Wärme oder Stromversorgung vor allem in erster Linie dann aufrechtzuerhalten. Das ist auch das, was ja bei den Pressekonferenzen von der Branche zu hören war, von der Gas- und Wasserstoffwirtschaft, früher Zukunft Gas, wer sie noch unter den alten Namen kennt. Das ist eine klare Botschaft, wir brauchen jetzt ein Signal. Zweite Möglichkeit wäre natürlich eine Grüngasquote. Auch da werden wir vielleicht in der nächsten Regierung nochmal öfter drüber reden, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt eine feste Quote fest, die Vertriebe oder die Kunden müssen grüne Gase kaufen. Das wäre so der zweite Weg, um eine Nachfrage wirklich zu garantieren und die Rohre voll zu bekommen vom Kernnetz.
Aber auch das ist ein Thema, über das ja schon seit Jahren gesprochen wird, über eine sogenannte Grüngasquote, mal mehr, mal weniger. Ist immer mal wieder still geworden. In der letzten Legislaturperiode gab es einen Vorschlag aus der SPD-Bundestagsfraktion, da ein, ja, zumindest mal mit einem kleinen Prozentsatz einen Einstieg zu wagen, aber der Vorschlag hat nicht verfangen, ist nicht weiter behandelt worden. Und ja, da ist natürlich vollkommen offen, ob sowas vielleicht dann unter der nächsten Bundesregierung nochmal ein größeres Thema wird.
Ja, es gibt zwei Wasserstoffexperten, sowohl auch von der Union gibt es auch Signale, die haben ja auch dann irgendwie versucht mitzutragen, Herr Rimkus zum Beispiel, die dann im Doppelpakt versucht haben, das Thema voranzubringen. Da darf man einfach gespannt sein, wie es in der nächsten Regierung dann weitergeht.
Dazu kommen vielleicht noch zwei Stichworte, um das Feld noch ein bisschen komplexer zu machen, als es ohnehin noch ist, die sozusagen diese Gemengelage noch ergänzen, erschweren. Das eine ist CCS. Was passiert in dem Bereich CO2-Abscheidung? Das könnte natürlich auch nochmal ein Fenster öffnen, fossile Kraftwerke länger zu betreiben, was wiederum Auswirkungen hat auf den Markthochlauf Wasserstoff. Und das andere Thema ist blauer Wasserstoff. Auch da gibt es ja Diskussionen, sind wir vielleicht zu verengt auf der Farbe Grün, gerade was Wasserstoff angeht, müssten wir nicht auch gerade vielleicht auch mit Blick auf das, was in den USA gerade passiert, stärker auch wieder über blauen Wasserstoff diskutieren. Und da geht es auch viel darum, wie verhält sich die künftige Bundesregierung zu solchen Themen. Und solange ist ganz klar, ist die Verunsicherung im Markt natürlich groß. Zum jetzigen Zeitpunkt wird keiner leichtfertig eine Investitionsentscheidung für irgendein Projekt in dieser Richtung treffen wollen.
Also da sind wir wieder bei dem Punkt Verunsicherung und Aufbruchsstimmung unter einem Dach. Ja gut, wenn man über die E-World spricht, unter mehreren Dächern, weil das sind ja doch einige Messehallen, die E-World mittlerweile befüllt. So wie es aussieht, im nächsten Jahr soll schon die nächste Halle dazukommen. Also die ist zumindest auf Wachstumskurs. Habt ihr sonst noch Themen, die bei euch hängen geblieben sind nach einer Woche E-World? Außer, dass die Stimmen ein bisschen angeschlagen sind und wahrscheinlich die Köpfe noch so ein bisschen müde. Ist ja mal durchaus anstrengend. Hattet ihr sonst noch Themen?
Also ich habe vielleicht noch einen Eindruck mitgenommen, den ich ganz interessant finde, weil wir auch schon lange über das Thema Erneuerbare reden und wie kriegen wir die in den Markt. Auch da hängt natürlich jetzt ein bisschen was an dem, wie es mit dem Förderregime weitergeht. Aber da reden wir auch schon seit mehreren Jahren über PPAs als Handelsinstrument, um Grünstrom stärker auch direkt zum Kunden zu bringen. Und das war auch ein großes Thema, also so Vermarktungskompetenz. Ich habe viele Unternehmen gesehen und auch gesprochen, die ihre Vermarktungskompetenz ins Schaufenster stellen, weil das ein wichtiges Thema ist. Es hat sich aber auch in Einzelgesprächen gezeigt, dass da dass auch das nicht so trivial ist, wie es dann in in Prospekten gerne mal aussieht. Also die Herausforderungen, eine Grünstromerzeugung, eine fluktuierende Erzeugung aus einem Solarpark in ein Beschaffungsportfolio eines Industrieunternehmens, da sind viele herausgefordert. Da gibt es natürlich Spezialisten, die sowas können, aber das ist gar nicht so trivial. Das heißt also, die Idee, dass wir den erneuerbaren Strom irgendwie eben außerhalb des Förderregimes in den Markt zu bekommen, da ist auch noch der letzte Drops noch längst nicht gelutscht, muss man sagen.
Das war auch bei mir in einzelnen Themen, war das Gespräch, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Lange Zeit hieß es ja auch, Vollversorgungsverträge werden nicht mehr angeboten, aber die Unternehmen beschäftigen sich damit mittlerweile auch und bieten auch in der Beschaffung wieder die großen Versorgungspakete mit an, aber die Herausforderungen sind auf jeden Fall, ja, die sind komplex und ich glaube, das war so ein Grundtenor nochmal vielleicht bei der gesamten Messe, ist zumindest mir in den Gesprächen immer wieder untergekommen, dass die Komplexität des gesamten Energiesystems, der vielen, vielen Themen doch letztendlich auf allen Unternehmen lastet, gerade in Verbindung mit dieser Unsicherheit. Wasserstoff haben wir angesprochen, aber wir haben mittlerweile auch eine große Unsicherheit, wie geht es eigentlich im Strommarkt mit der Nachfrage weiter. Viele haben sich darauf eingestellt, dass die Stromnachfrage deutlich wachsen wird, bis hin zu einer Verdopplung. Manche Szenarien haben sogar noch eine größere Nachfrage aufgezeigt. Momentan sehen wir aber im Markt, da kommt es erstmal nicht dazu, weil es einfach in vielen Bereichen eher eine negative Entwicklung gibt. Also einerseits natürlich irgendwie die konjunkturelle Lage, die zu einer Mindernachfrage in der Industrie und in der gesamten Wirtschaft führt, aber die Elektromobilität kommt nicht so richtig in Schwung. Da gab es jetzt auch während der Messe nochmal Zahlen zum Jahr 2024 bei der E-Mobilität. Die Wärmewende kommt auch nicht so schnell, so elektrisch, wie es vielleicht zwischendurch mal prognostiziert worden ist. Und da sind natürlich viele Unsicherheiten und dann auf der anderen Seite natürlich die Lasten einfach durch ganz, ganz viele Berichterstattungen, Nachhaltigkeitsberichterstattungen. Auch da gab es kurz vor der Messe eine Nachricht aus Brüssel, dass da zwar eigentlich die Lasten reduziert werden sollen, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung etwas weniger komplex werden soll. Dafür wird sie aber viel mehr Unternehmen ausgerollt und kommt damit auch neu auf viele Unternehmen zu, die bei der E-World vertreten waren. Also da gab es schon auch immer wieder eine große Sorge. Ich hatte auch so ein ganz, für mich auf jeden Fall aus Berlin, nerdiges Thema, eine SAP-Migration. Da findet gerade auch eine ganz große Veränderung statt, weil SAP als Plattform für ganz viele Prozesse in der Energiewirtschaft bei den Energieunternehmen alte Dienste künftig nicht mehr fortführen wird. Und es findet eine große Migration der Technologie statt. Und da habe ich auch gelernt, dass das unheimlich komplex ist, bei dem ganz, ganz viele Unternehmen betroffen sind, personalintensiv, zeitintensiv, kostenintensiv. Das sind alles Dinge, die Unternehmen mal ebenso, könnte man sagen, nebenbei, neben all den Herausforderungen, über die wir hier so im regulären Podcast immer wieder sprechen, auch umtreibt. Also die Lage ist durchaus herausfordernd und komplex und anstrengend.
Absolut.
Ja, und trotzdem hat die Messe großen Spaß gemacht, finde ich. Ja, auch wenn die Stimme irgendwie leidet und die Tage lang waren. Es ist ja nicht immer nur harte Arbeit, das kann man ja auch mal sagen. Es gibt ja auch viel Zusammenkommen. Es an vielen, vielen Ständen läuft abends noch Musik. Dann werden auch mal ein paar Bierkästen rausgeholt. Die berühmten Standpartys bei der E-World finden statt. Wir haben das am Mittwoch auch gemacht haben viele sehr, sehr nette Gespräche geführt. Das ist schon auch echt für uns alle immer ein Highlight. Macht großen Spaß. Wir haben auch während der E-World bereits einen Podcast aufgenommen, in dem wir nicht so sehr über die Energiethemen an sich gesprochen haben, sondern über uns als Fachmedium, als unsere Rolle im Energiemarkt. Habe ich zusammen aufgenommen mit meinem Kollegen Martin Schraa, ist gestern erschienen. Verlinken wir in den Shownotes, können unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne reinhören. Ruben, Michaela, vielen lieben Dank, dass ihr nach einer anstrengenden Woche am Freitagmorgen direkt wieder hier am Start wart, um mit mir über die E-World zu sprechen. Danke dafür, hat Spaß gemacht und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bis dann, tschüss.
Tschüss, schönes Wochenende.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.